Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer Sendung, die sich beschäftigen wird mit dem ersten Lesungstag des 44. Bachmann-Wettbewerbs, der ausnahmsweise nicht in Klagenfurt stattfindet, sondern digital übertragen wird bei Deutschlandfunk Dokumente und Debatten und dem Fernsehsender Dreisat. Wir haben zugeschaut und wir, das sind einmal zugeschaltet aus Frankfurt, Miriam C. und hier im Studio mein Kollege Christoph Schröder. Normalerweise würden wir zusammen in Klagenfurt sitzen und sprechen. Das geht nicht und wir glauben, dass wir die kommenden 20 Minuten trotz allem auf wunderbare Weise und zu ihrer besten Unterhaltung rumkriegen werden. Es gibt viel zu besprechen. Wir fangen sofort an. Gestern gab es die Eröffnungsrede von Sharon Dodua O'Toole und in die hören wir jetzt zu Beginn hinein.
Eine Sprache, die es geschafft hat, sich von Fräulein zu verabschieden und ein Wort wie Safari willkommen zu heißen, ist stark genug, um weitere Upgrades zu verkraften. Oder zumindest, um einen souveränen Aushandlungsprozess zuzulassen. Leider wird jedoch in den überwiegend weißen deutschsprachigen Redaktionen, progressiv wie konservativ, noch immer zu eng am Duden festgehalten. Viel zu oft habe ich die ärgerliche Erfahrung gemacht, dass ein Text von mir im Lektorat korrigiert und veröffentlicht wurde, obwohl ich mit meiner gewählten Schreibweise etwas ganz anderes hatte ausdrücken wollen. LehrerInnen hat nicht die gleiche Bedeutung wie Lehrerinnen und Lehrer. Fremdenfeindlichkeit schreibe ich nicht, wenn ich Rassismus meine. Und schwarz ist nicht gleich schwarz.
Sharon Dodua O'Toole mit einem Ausschnitt aus ihrer Eröffnungsrede gestern zu dem Klagenfurter Bachmann-Bewerb. Der Titel dieser Rede: Dürfen schwarze Blumen malen? Miriam C., Sie haben auch diese Rede gehört. Worum geht es genau und warum dieser Titel: Dürfen schwarze Blumen malen?
Also stilistisch war das erstmal eine ganz typische Rede für Sharon Dodua O'Toole. Sie schien zunächst etwas simpel, auf jeden Fall war sie geradlinig. Und diese schlichte Frage, diesen Titel, den Sie jetzt schon zitiert haben, dürfen schwarze Blumen malen, den beantwortete die Rednerin auch erst ganz am Ende in ihrem allerletzten Satz dieser Rede. Und die Antwort lautete einfach ja, je mehr, desto besser. Viel interessanter aber als diese schlichte Antwort waren aber die Vorüberlegungen zu dieser Rede, die Sharon Dodua O'Toole anstellte und die wir gerade auch in diesem O-Ton gehört haben. O'Toole verwies nämlich zuerst einmal auf die Zweideutigkeit ihres Titels, nämlich je nachdem, ob man schwarz adjektivistisch oder als Substantiv und damit als Subjekt dieses Satzes versteht, also dürfen schwarze Blumen malen. Und O'Toole schreibt alle Wörter in ihrem Titel groß, ebenso übrigens, wie es im Englischen und im Amerikanischen auch üblich ist, Begriffe, die bestimmte Gruppen oder Minderheiten als Selbstbezeichnung gewählt haben, auch in ihrem adjektivischen Gebrauch groß zu schreiben. Also Black mit einem großen B zeigt dann eben an, dass man entweder zu dieser Community gehört oder dass man sich ihr mit ihr solidarisiert. Und solche Veränderungen sind es genau, O'Toole nannte sie in diesem O-Ton gerade, solche Updates, die wünscht sich die Rednerin eben auch noch für die deutsche Sprache. Die sagte sie, die könne die deutsche Sprache verkraften. Denn je mehr Repräsentationen von Menschen der afrikanischen Diaspora, nennt O'Toole sie, je mehr Repräsentationen von ihnen es in der Sprache und im Literaturbetrieb gibt, desto mehr sind die einzelnen Personen befreit von der Bürde der Repräsentation. Wieder ein Zitat von O'Toole. Und je mehr dürfe die Kunst von schwarzen KünstlerInnen eben auch für sich stehen und müsste nicht immer zwingend als Repräsentation herhalten für die ganze afrodeutsche Community. Es sei denn, ebenso ist es von der kunstschaffenden Person gewünscht.
Diese Eröffnungsrede, die immer gehalten wird am Tag, bevor die Lesungen beginnen, ist üblicherweise eine Rede zur Literatur. Dies war nicht direkt eine Rede zur Literatur. Man hatte auch durchaus den Eindruck, dass das eine oder andere, was Sharon Dodua O'Toole hier genannt hat, eigentlich in unserem Feld, im literarischen Feld, längst Allgemeinplatz ist. Und es ist tatsächlich so, dass ja über diese Rede jetzt diskutiert wird. Marie Schmidt von der Süddeutschen Zeitung, Literaturredakteurin, hat heute einen Text veröffentlicht, in dem sie diese Rede durchaus kritisch gesehen hat und zum Beispiel geschrieben hat, dass O'Toole hier eine Art Adressen- und Literaturverzeichnis in die Kamera gesprochen hätte und man den Eindruck hätte, sie hätte einen Kanon uns vorgegeben und den den sollten wir augenscheinlich erstmal lesen, bevor wir uns mit anderer Literatur befassen können. Ist es denn so, dass diese Rede tatsächlich viel zu viele Allgemeinplätze, viel zu viele Adressen, viel zu viele Namen hatte? Oder sehen Sie darin noch eine andere Strategie und möglicherweise auch die, dass die Literaturszene oder das Literaturfeld selbst nicht allein Adressat dieser Rede ist, Frau C.?
Also ich würde mir ja wünschen, Herr Drees, dass antirassistische Positionen und diskriminierungsfreie Sprache ein Konsens im Literaturbetrieb sind. Könnte man anzweifeln, würde ich sagen. Trotzdem zeigen ja aber gerade aktuelle Debatten um strukturellen Rassismus in den USA, aber auch in Frankreich und in Deutschland, in vielen europäischen Ländern, dass es da noch viel aufzuarbeiten gibt. Nun war Sharon DeDuas Otus Rede aufgezeichnet. Sie spricht zwar die Debatte um den kamerunischen Philosophen Mbembe an, aber nicht den Tod von George Floyd. Das konnte sie offensichtlich zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht gewusst haben. Und gerade wie aktuell diese Debatte um Rassismus in unserer Sprache und in unserer Gesellschaft in so kurzer Zeit, also vom Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Rede bis zur Ausstrahlung geworden ist, das zeigt doch, wie wichtig dieses Thema leider nach wie vor ist. Und schließlich richteten sich die ganzen Tage der deutschsprachigen Literatur eben nicht nur an dieses weitgehend homosoziale Milieu des Literaturbetriebs, wo gerade 14 weiße AutorInnen um einen Preis lesen, sondern es ist eben diese mehrtägige Veranstaltung im Fernsehen und im Radio, die sich auch und vielleicht vor allem an eine breite Öffentlichkeit richtet. Und ich weiß nicht, ob im Literaturbetrieb und sonst wo dieser Kanon, daran finde ich nichts Negatives festzustellen, dieser Kanon, den Otu uns hier präsentiert hat, ob der schon ausreichend bekannt ist.
Christoph Schröder, Sie nicken die ganze Zeit, Sie sind hier mit mir im Studio, Sie haben diese Rede gestern auch verfolgt. Wie hat diese Rede von Sharon DeDuas Otu auf Sie gewirkt?
Ich muss sagen, dass ich diese Rede gar nicht als unangenehm didaktisch empfunden habe unbedingt. Ich fand sie jetzt als Rede in ihren rhetorischen Elementen vielleicht nicht unbedingt brillant und immer originell, aber vielleicht geht es da auch gar nicht drum und vielleicht ist es auch gar nicht an uns, das zu beurteilen. Aber ich habe den Tonfall und die Attitüde, mit der die Autorin gesprochen hat, als durchaus angenehm empfunden, nämlich als ein Angebot an uns alle, gemeinsam an einer Sprache zu arbeiten, die wir auch alle sprechen und in der wir auch alle übereinander sprechen. Und das ist ja das Wichtige. Und dieses Angebot, diese Handreichung sozusagen, dann uns zu machen und zu sagen, wir müssen schauen, nach welchen Kriterien wir das tun, fand ich durchaus nicht unangenehm, sondern eher hilfreich.
Es gab auch sehr viel Zuspruch, insbesondere auf Twitter. Sharon DeDuas Otu, die dort ein eigenes Profil hat, hat sich da auch bedankt für die Unterstützung. Twitter ist ein wichtiges Medium in Klagenfurt seit jeher. Unter dem Hashtag TDDL wird die ganze Zeit lang kommentiert. Aufgezeichnet war nicht nur die Rede gestern, sondern aufgezeichnet wurden vorab auch die Lesungen. Und wir haben verschiedene Lesungen heute gehört und über eine wollen wir doch auf besondere Weise nochmal eingehen. Das ist die von Lisa Krusche. Die las ihren Text für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere. Und damit wir einen ersten Eindruck haben, hören wir kurz hinein.
Das Wasser leuchtete grün wie giftige Milch. Es schwappte sämig um Judith herum. Sie lag auf dem Rücken, mitten im Becken, die Arme ausgestreckt. An der Decke flirrten Reflexionen. Das erinnerte sie an Videos von Polarlichtern. Es war schön, sich vorzustellen, es wären welche und sich von Melancholie hitten zu lassen. Judith war ganz allein. Diese vergessenen Ruinen, die mal ein Schwimmbad waren, Jugendstil mit Springbrunnen und Schmuck an den Wänden, goldene Sonnen und steinerne Tiere. Fast alles zerbröckelt. Ein Echsenschwanz war noch da und ein Sonnenstrahl. Es kam einem vor, als wäre die Welt mal ein schöner Ort gewesen.
Ein Ausschnitt aus der Lesung von heute Morgen. Lisa Krusche, für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere. So heißt dieser Text. Christoph Schröder, in was für einer Welt befinden wir uns hier?
Ja, ich muss zugeben, dass mir das ziemlich lange ein Rätsel war. Es ist ja nicht so, dass man von sich behaupten muss, dass man jeden Text auf Anhieb durch und durch versteht und durchdringt. Mir war schon klar, dass es darum geht, synthetische, digitale und reale Welten literarisch miteinander zu verschmelzen, dass dort auch eine Computerspielästhetik mit hineinspielt. Aber ich gebe zu, am Anfang fehlte mir vielleicht der Schlüssel für diesen Text. Ich habe sehr wohl empfunden, dass in diesem Text auch eine große emotionale Dringlichkeit, Sehnsucht und auch Trauer steckt. Es geht ja auch um einen Verlust, den Verlust einer Liebe. Aber wie das genau gemeint und gemacht ist mit diesen oft auch sehr pathetischen und auch leicht klischierten Bilder und Motivwelten, das war mir nicht klar. Aber dafür haben wir dann auch tatsächlich, das sage ich ohne Ironie, eine Jury, die dann bestimmte Zugänge zu Texten hat, die ich nicht habe und die dann mir diesen Text nach und nach auch ein wenig im Gespräch aufgeschlossen hat.
Frau C., wir haben ja Clemens Setz auch mitbekommen, der hat schon sehr, sehr früh, der Schriftsteller, auf Twitter ein Bild aus einem Videospiel gepostet. Welche Welt ist es denn? Sie können es gewiss aufklären.
Also pathetisch oder kitschig fand ich die jetzt im Gegensatz zu meinem Kollegen Herrn Schröder gar nicht. Lisa Krusche schreibt sich hier tatsächlich in eine noch gar nicht so alte Tradition in der jüngeren deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein und entwirft so eine postapokalyptische, posthumane, feministische Utopie. Wenn wir zum Beispiel an das Debüt von Helene Bukowski, Milchzähne aus dem letzten Jahr denken, oder an Josephine Ricks Post-Internet-Roman Serverland, da finden wir diese ganzen Themen schon wieder. Bei Lisa Krusche folgen wir einer Figur, Judith heißt sie, und wir wissen, das stimme ich Herrn Schröder schon zu, wir wissen gar nicht genau, ist sie wirklich ein Mensch oder ist sie nur ein Avatar in einer virtuellen Welt? Sie badet dann in diesem algendurchsetzten Pool, was wir im O-Ton gehört haben, kocht sich eine Packung Instant-Nudeln, isst die mit den Fingern, streichelt ihren Roboterhund, spielt Computerspiele, die auch schon zur Sprache kamen. Das ist natürlich ein Text, der hart am Zeitgeist segelt, und zwar auch sprachlich. Es tauchen ja immer wieder, das hat man auch so ein bisschen schon gehört, englische Begriffe auf, aber überaus treffend, wie ich finde, weil es eben Wörter sind, die man auf Deutsch einfach nicht besser sagen kann. Es gibt eben Dinge, die hitten, Dinge, die triggern, Dinge, die nice sind oder ambient, und im Vaporizer, da ist einfach Vanilla-Flavor-Liquid drin und nicht Tabakflüssigkeit mit Vanillegeschmack.
Ich sehe jetzt schon in den Augen von Christoph Schröder, und er sieht es wahrscheinlich auch in meinen, dass Widerspruch jetzt kommt, weil es natürlich Begriffe gibt, die man dann nur ins richtige Deutsch übersetzen müsste. Oder wie sehen Sie das?
Ach, ich glaube, wenn man so einen Begriff wie nice benutzt, dann drückt man damit ja nicht nur ein Wort aus, sondern auch ein ganzes Lebensgefühl und ein ganzes Fluidum, das darum herum liegt. Und deswegen finde ich das auch schon absolut in Ordnung. Und es ist interessant, dass Frau C. jetzt einige Referenztexte aus den vergangenen Jahren genannt hat. Und dann muss man halt einfach sagen, wenn sie Helene Bukowskis Buch nicht pathetisch findet, dann haben wir einfach unterschiedliche Begriffe von Pathos. Das muss man sagen, das ist nicht schlimm und das ist auch keine Wertung, sondern ich halte auch das Buch von Helene Bukowski für relativ pathetisch, und deswegen halte ich auch diesen Text für pathetisch, was ich aber im Kontext dessen, was da ästhetisch gemacht wird, absolut in Ordnung finde.
Pathetisch sind möglicherweise auch bestimmte neuere Mitglieder der Jury. Vielleicht sollten wir auch darüber kurz reden. Die Jury ist zugeschaltet, jeweils von verschiedenen Orten. Man kann das Ganze im Fernsehen, wie gesagt, verfolgen und sie dort sehen. Wie funktioniert diese neue Bachmann-Preis-Jury? Philipp Tingler ist beispielsweise jetzt neu dabei. Welchen Eindruck hatten Sie, Frau C.?
Also gestern sagte mir noch der Juror Klaus Kastberger, dass er sich gar keine Sorgen mache, wie diese Online-Schalte denn nun funktioniere. Schließlich seien ja alle Jurymitglieder Skype- und Zoom-Konferenzen erfahren in dieser Zeit. Den Eindruck hatte man nicht so ganz bei den ersten Jury-Diskussionen. Bei Videoschalten kann ja bekanntlich nur jeweils eine Person in ein Mikrofon sprechen. Und wir beim Radio wissen auch, wenn zwei Personen gleichzeitig reden, dann sind beide nur sehr schlecht zu verstehen. Und ein komplexes literaturkritisches Argument auszuführen, das kann schon mal eine Minute dauern. Und da hatten eben nicht alle Jurymitglieder die Geduld, das abzuwarten und das auszuhalten. Da hätte ich mir von dem Moderator Christian Ankovic doch eine zügigere, strengere Moderation, Unterbindung von Zwischenrufen gewünscht.
Christoph Schröder scheint Ihnen sofort zuzustimmen.
Ja, absolut. Was ich noch ergänzen würde, wäre, dass es aber dann doch auch ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil ich doch den Eindruck habe, im Vergleich zu den vergangenen Jahren waren die Diskussionen dann doch auch sehr viel schärfer, sehr viel kontroverser. Also ich habe das Gefühl, wenn die Leute zu Hause sitzen, in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Arbeitszimmer oder an einem anderen Ort, jedenfalls nicht zusammen im Studio, dass da vielleicht eine gewisse Hemmschwelle fällt, auch einmal kontrovers und scharf das Gegenüber anzugehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz produktiv.
Das wurde ja auch immer wieder angemerkt, die Zeiten von Walter Jens und Marcel Reich-Ranicki, die gegenseitig sich angegriffen und den jeweiligen Autor, die jeweilige Autorin des anderen angegriffen haben, die seien vorbei. Aber jetzt ist man doch sehr, sehr scharf. Das ist tatsächlich einer dieser Eindrücke. Wir bleiben ein bisschen beim Scharfen und wir bleiben im Kampfsportmetaphern, die man ja dann immer wieder gehört hat, und kommen zu einem Text, über den wir unbedingt noch reden müssen, der heute auch gelesen wurde. Kusushi heißt der, von Jörg Pieringer. Hier haben wir zwar keinen Ausschnitt, aber wir werden versuchen zu erklären, worum geht es, Christoph Schröder.
Ja, das ist ein sehr interessanter Text gewesen. In der Tat, Jörg Pieringer ist Informatiker und Performer und beides hat man seinem Text auch angemerkt. Es ist, wenn man es salopp sagen will, der Text einer frustrierten Maschine, die versucht, die Geschichte der Digitalisierung sich bewusst zu machen, eine Sprache zu finden, auch dafür, für diesen Bewusstwerdungsprozess, und gleichzeitig die Weltgeschichte mitzuerzählen. Also wir starten 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, über 9/11 bis zu diversen Kriegen. Und darüber hinaus erzählt diese Maschine, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch den Niedergang des Internets in kapitalistischen Zusammenhängen, auf gut Deutsch, wenn man es auch einfach runterbricht, könnte man sagen, war mal schön früher, jetzt nicht mehr so schön.
Jetzt ist es so, dass wir auch wissen, das ist erst nach der Lesung bekannt gemacht worden, dass ein Teil dieses Textes tatsächlich auch von einer Maschine, von einem Computer geschrieben worden ist. Da gibt es eine große Tradition, einerseits natürlich den Poesieautomaten, beispielsweise von Hans Magnus Enzensberger. Ich denke dann auch an Nanni Balestrini mit Tape Mark One und all diesen anderen Dingen. Zugleich ist es ein Text, da haben wir jetzt wieder mit Digitalisierung zu tun, der Bachmann-typisch wirkt, weil beim Bachmann-Preis auch immer wieder mit Leuten wie dem Bachmann-Preisträger Peter Glaser von 2002 oder mit Reinhard Götz, der hat 1983 gelesen und ist danach ziemlich schnell ins noch neue Internet abgewandert, in die digitale Welt. Das Internet, so wie wir es kennen, gab es damals ja noch gar nicht. Und auch Frau C. hat mir sofort geschrieben per WhatsApp, wir müssen über diesen Text reden. Warum, Frau C.?
Ja, tatsächlich ist ja dieser Bachmann-Preis eine Möglichkeit, in kondensierter Form in so wenigen Tagen die Ästhetiken und Schreibweisen der Gegenwart, unserer Gegenwartsliteratur zu beobachten. Und natürlich gab es da immer wieder den Versuch, dieses implizite Wissen, was in den Köpfen der Jury und vielleicht auch einfach in den Köpfen von allen Zuschauenden enthalten ist, dieses implizite Wissen über Literatur, was gute Literatur ausmacht, wie man das verschriftlichen kann. Das ist ja auch etwas, was uns als LiteraturkritikerInnen immer wieder beschäftigt. Wie können wir die Ästhetik und die Schreibweisen der Gegenwart möglichst genau beschreiben. Und da gab es immer wieder interessante Versuche, auch mit mechanisierten oder automatisierten Verfahren. 2006 zum Beispiel gewann Katrin Passig den Bachmann-Preis und offenbarte auch anschließend, dass sie einfach aus den Eigenschaften von Gewinnertexten der letzten Jahre, also dass sie die gesammelt hat und daraus also den perfekten Gewinnertext entworfen, frei nach diesem Empfehlungsprinzip: Kunden, denen jenes gefiel, die kauften auch dieses. Das Kollektiv Zentrale Intelligenzagentur, Mitglieder waren Sascha Lobo, Katrin Passig, Wolfgang Herrndorf auch, die standen damals dahinter und die entwickelten dann ein Verfahren, was sie automatisierte Literaturkritik nannten, so eine Art Checklist. Welcher Text würde der Jury gefallen, was natürlich auch immer die Frage aufwirft, was ist gute Literatur, wie können wir das definieren?
Und heute war ja auch der Moment, in dem dieser Text gar nicht mehr für riesige Furore gesorgt hat. Die Jury war nicht entsetzt, als sie hörte, dass ein Teil des Textes von einem Automaten, von einer Maschine geschrieben worden ist. Klaus Kasperger, einer aus der Jury, hatte selber gesagt, ich bin ein Automat. Da sind wir bei der automatisierten Literaturkritik, die wir natürlich hier im Büchermarkt stets versuchen zu vermeiden. Wir sind jetzt schon kurz vorm Ende. Vielen Dank, Miriam C. und Christoph Schröder. Morgen um 10 Uhr geht es weiter mit dem Bachmann-Preis, dann mit dem zweiten Lesungstag. Wir werden twittern über DLF Buch und um 16.10 Uhr uns erneut hier zusammenschalten zu einem weiteren Büchermarkt. Mehr zum Bachmann-Preis gibt es heute ab 17.35 Uhr in unserer Deutschlandfunksendung Kultur heute. Auf deutschlandradio.de finden Sie zudem ein Klagenfurt-Portal mit ergänzenden Beiträgen. Unser Internetangebot, Dokumenten und Debatten überträgt die Lesung ebenfalls. Also es gibt sehr viel zu hören und morgen wahrscheinlich noch viel mehr zu besprechen. Nach den folgenden Nachrichten geht es hier weiter im Programm mit Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Arndt Reuning und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.